Work, Life, Power. Dein Podcast für ein erfülltes Arbeitsleben. Ich bin Nora Schweiker und begleite dich auf deinem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit im Job. Bist du bereit, dein berufliches Potenzial voll auszuschöpfen? Dann lass dich von spannenden Geschichten inspirieren und praktischen Tipps begeistern.
Wenn ich dir eine Anleitung zum Jonglieren hinlege, wir gehen jetzt mal davon aus, du kannst nicht jonglieren. Wenn ich dir eine Anleitung hinlege mit Schritt 1 bis 10 und du liest sie dir durch, dann hast du erstmal Informationen, aber danach kannst du halt noch gar nicht jonglieren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes mit dem neuen Titel Work Life Power. Ich freue mich sehr, heute in der Episode Jana Larissa Nagusch zu begrüßen. Jana und ich, wir haben uns vor kurzem kennengelernt und Jana beschäftigt sich mit einem wirklich sehr, sehr spannenden Thema, was mir früher noch gar nicht so bewusst war, dass das überhaupt auch existiert und dass das super wichtig ist in Unternehmen oder auch in Organisationen. Und zwar geht es um das Thema Wissensmanagement. Liebe Jana, herzlich willkommen. Vielleicht magst du dich zu Beginn einmal ganz kurz vorstellen. Wer bist du und was machst du genau?
Ja, gerne. Ich bin Jana Larissa Nagusch und ich bin selbstständig in der Organisationsentwicklung und mein Schwerpunkt liegt auf dem Wissensmanagement. Das heißt, ich begleite Organisationen dabei, das Wissen zu behalten, auch wenn Menschen gehen. Zum Beispiel, wenn sie in den Ruhestand gehen oder wenn sie kündigen. Und ich beschäftige mich damit, wie Menschen gut zusammenarbeiten können, damit sie die richtigen Informationen zur richtigen Zeit haben. Und genau, wir könnten das überschreiben mit Zusammenarbeit. Also wie arbeiten wir gut zusammen? Bisschen banal, ne?
Ja, aber da stellst du ja vielleicht schon direkt die erste Frage, die mir da auch in den Kopf kommt. Was bedeutet das denn eigentlich? Wie definierst du gutes Zusammenarbeiten?
Wow, die Frage ist riesig. Wie definiere ich gutes Zusammenarbeiten? Also ein Kriterium ist für mich Selbstbestimmung, also dass ich meine Arbeit zum gewissen Grad autonom erledigen kann, dass mir Vertrauen entgegengebracht wird, dass ich die Dinge, für die ich ja auch bezahlt werde und einen Vertrag unterschrieben habe, dass ich die Dinge kann und dass ich eben Informationen bekomme, die meine Arbeitsgrundlage sind. Also wir haben ja häufig tatsächlich, zumindest ist es in meiner Wahrnehmung so und bei den Organisationen, die ich begleite, ein Thema, dass Informationen nicht da ankommen, wo sie gebraucht werden, häufig stecken bleiben, vor allem wenn es eine top-down geführte Organisation ist. Und dass Mitarbeiter häufig hinterherlaufen müssen hinter ihren Infos. Somit entsteht Doppelarbeit und das ist total frustrierend. Und das zu vermeiden, das glaube ich, ist so eins meiner Ziele. Und genau, vielleicht so drei Schlagworte: Wertschätzung, Kommunikation und Vertrauen.
Ja. Ja. Ja, das ist ja auch genau das, worauf eigentlich im Grunde genommen diese ganze New Work-Bewegung auch definiert, basiert, wo ich immer überrascht bin, die meisten definieren New Work ja als etwas, wo du von überall aus arbeiten kannst und wo du im Homeoffice arbeiten kannst. Aber genau diese Schlagworte sind ja eigentlich das, was New Work auch ausmacht. Du hast jetzt gerade eben von Informationen gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal für die Hörenden so ein bisschen den Unterschied zwischen Informationen und Wissen in einem Unternehmen erläutern.
Also Informationen sind so die Basis, ne? Das brauche ich, um zum Beispiel arbeitsfähig zu sein. Informationen sind Prozessbeschreibungen, sind Organigramme, Arbeitsplatzbeschreibungen. Und die sind aber erstmal nur da. Die machen mich noch gar nicht handlungsfähig und auch gar nicht kompetent. Und erst wenn ich eine Idee habe, was ich damit machen kann, also wenn ich in die Anwendung komme, wird das Ganze zu Wissen. Man kann sich das auch ein bisschen so vorstellen, wie wenn ich dir eine Anleitung zum Jonglieren hinlege. Wir gehen jetzt mal davon aus, du kannst nicht jonglieren. Wenn ich dir eine Anleitung hinlege mit Schritt 1 bis 10 und du liest sie dir durch, dann hast du erstmal Informationen, aber danach kannst du halt noch gar nicht jonglieren. Ne? Nämlich erst durch Erfahrung, durchs Tun kann ich was mit dieser Information anfangen? Und das ist so der größte Unterschied bei Information und Wissen. Wir brauchen das, das ist die Grundlage, aber erst dadurch, dass ich Erfahrung mitbringe, vielleicht auch schon eine Kompetenz in einem bestimmten Bereich, werden Informationen zu Wissen. Also durch das Anwenden, ja.
Und dadurch, dass du ja mit Wissensmanagement beschäftigst, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was gehört alles so zum Wissensmanagement dazu? Ein Teil ist, ja, wo wir uns auch schon länger mal drüber unterhalten haben, ist das Thema Wissenstransfer. Was beinhaltet das dann genau konkret?
Ja, genau, Wissenstransfer ist immer das, was alle unter Wissensmanagement verstehen, oder viele, nicht alle. Und das ist auch meistens so der erste Berührungspunkt mit dem Thema Wissensmanagement, weil viele Organisationen merken, oh wow, mir geht hier wichtiges Wissen verloren, ne, gerade wenn, ich bin viel in der Verwaltung, wenn Leute nach 40 Jahren gehen und Experten, Expertinnen Status hatten, dann fällt das irgendwann dann doch auf, dass Heidi, die seit 40 Jahren die Buchhaltung gemacht hat, dann irgendwann nicht mehr da ist und keiner weiß, welche Konten, ne, von wo zahle ich was aus, ach, es gab noch Sonderabsprachen, oh Gott, und das ist aber nur ein kleiner Baustein, also wie übergeben wir das Wissen von einer Person an die nächste oder von einer Person ans Team oder von Team zu Team, und das ist zwar strategisch, aber es ist eine sehr operative Aufgabe, und Wissensmanagement ist tatsächlich eine strategische Geschichte, das findest du wieder im Leitbild, in der Vision, in der Strategie, in den Geschäftsprozessen. Und Wissensmanagement beschäftigt sich nicht nur mit Wissenstransfer, sondern auch damit, was brauchen wir für Wissen, wer braucht es, wo haben wir vielleicht Wissenslücken, wo müssen wir uns externe Leute oder externes Wissen einkaufen, wo müssen wir Wissen entwickeln, was können wir auch vergessen. Ja, welches Wissen brauchen wir nicht mehr, weil es mal aktuell war und jetzt nicht mehr. Und das ist eine Strategie. Und das verwechseln aber viele.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn du dann in die Organisation, du arbeitest ja primär eigentlich mit Behörden zusammen, aber ich glaube, es unterscheidet sich nicht unbedingt, ob das jetzt eine Behörde ist oder ob das ein Wirtschaftsunternehmen ist. Wenn du da reingehst, wie sieht dann deine Arbeit aus? Man beauftragt dich und du kommst dahin, und was tust du dann genau in diesen Organisationen oder Unternehmen?
Ja, das ist, ich glaube, das kann ich so pauschal echt schwer beantworten. Und kurz vorweg, ich bin viel in der Verwaltung unterwegs und auch für NGOs und Stiftungen und soziale Organisationen. Und es gibt doch einen Unterschied, der mir immer wieder begegnet, und das ist der Geldfaktor. Und die technische Ausstattung, die Verwaltung ist teilweise wirklich einfach viele, viele Jahre hinterher. Und wenn wir über Wissensmanagement sprechen, dann müssen wir immer drei Sachen mitdenken. Ne? Das ist einmal Technik, dann die Menschen und die Organisation. Und damit ist gemeint, wir brauchen eine technische Grundausstattung, wir brauchen die Menschen, die darauf Bock haben, und wir brauchen eine Organisation, die das will. Ja? Und bei der Technik hapert das sehr häufig in der Verwaltung. Nicht nur daran, aber auch daran. Und genau, wie ich vorgehe, ist natürlich erstmal wenn ich tatsächlich Wissensmanagement implementieren soll, das ist jetzt so der Riesenauftrag, ne? Das ist dann
Wunschlos-Sachlos-Fachchef.
Genau, dann starte ich immer erstmal damit, mit einer Analyse, mit einem Check, ne, zu verstehen, was ist eigentlich bei euch los, wo drückt der Schuh, damit wir eben nicht genau den Fehler machen, einfach nur Wissenstransfer zu implementieren, weil das ist so das Schnellste und das Einfachste, das brauchen fast alle, darauf kann man sich einigen, aber häufig drückt der Schuh noch wo ganz anders, und ich schmeiß nicht irgendwelche Sachen rein, irgendwelche Methoden, und fange irgendwo an, wenn ich nicht weiß, was ist genau euer Thema, ne? Und Wissensmanagement berührt halt auch noch ganz viele andere Bereiche, wie Personalmanagement, kannst du überall verorten, Qualitätsmanagement, Geschäftsprozessmanagement, du hast überall das Thema Wissensmanagement mit drin. Und dementsprechend, wenn ich irgendwo reinkomme, schaue ich mir das Gesamtgebilde erstmal an. Was habt ihr schon? Ne? Wo kann man aufsetzen, anstatt einfach blind da loszulaufen? Und dann im zweiten Schritt schauen wir eben, welche Tools, welche Maßnahmen gibt es, wie können wir das implementieren, fangen wir mit einem Team an, fangen wir, also als Pilotprojekt, fangen wir mit der Gesamtorganisation an, was meistens nicht gut funktioniert. Genau, und dann geht's in die Implementierung und ganz wichtig in die Evaluationsphase, auf die immer keiner wirklich Lust hat, die aber so wahnsinnig wichtig ist, gerade wenn ich was neu einführe. Und viele machen das nicht, viele Organisationen, und sagen dann immer zu mir, ja, schön, dass Sie da waren, wir laufen jetzt alleine weiter. Und sage ich, gut, okay, und Evaluation so nach 6 Monaten vielleicht mal, sagen, ja, machen wir. Und wenn ich dann mal nachfrage, ja, naja, das lief ja auch eigentlich ganz gut, machen wir doch nicht. Wenn du dann aber einzelne Mitarbeitenden fragst, sind die total genervt, weil natürlich brauchst du immer eine Nachjustierung.
Ja, Stichwort genervt sein. Ich kann mir vorstellen, weil das ja auch, ne, Analyse und dann auch wirklich sich wahrscheinlich die einzelnen Arbeitsplatzbereiche irgendwie angucken, dass du da wahrscheinlich auch viel mit Widerständen zu tun hast. Ja. Erzähl doch mal. Ja. Plauder doch mal aus dem Nähkästchen.
Ja, genau. Also Organisationsentwicklung ist ja per se schon ein großes, da steht ja schon Widerstand in der Überschrift mit drin. Und das ist auch richtig und notwendig, weil immer, wenn wir irgendeinen Zustand verändern, gibt es ja logischerweise Bedenken. Und die sind auch gut, weil die so ein bisschen als Navigation auch dienen. Ne? Wenn wir einfach sagen würden, wir verändern was und alle laufen mit hinterher, sehen wir vielleicht unsere blinden Flecken nicht. Also das Korrektiv ist notwendig und Widerstände haben meist eine Berechtigung. Also haben immer eine Berechtigung und oft haben sie aber auch noch eine Qualität mit dabei, die man im Change-Prozessen oder im Implementierungsprozessen braucht, weil genau sie einfach korrigieren und weil sie manchmal davor schützen, in eine komplett falsche Richtung zu rennen. Dann gibt es natürlich auch die Widerstände, die man nicht auflösen kann und die vielleicht auch nicht wirklich hilfreich sind. Je nachdem, wie groß die sind, muss man einen individuellen Weg finden, damit umzugehen. Wenn natürlich eine Führungskraft oder eine Geschäftsführung irgendwas implementieren möchte und ich merke, eigentlich hat da gar keiner auf irgendwas Lust, dann begebe ich mich da nicht rein. So, ne? Das ist dann eine andere, oder ich drehe nochmal eine Schleife mit der Führungskraft, so um das mal abzukürzen. Mhm. Genau, und vielleicht mal zu dem Thema Widerstand, was ich immer wichtig finde zu verstehen, weil das immer so negativ behaftet ist. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, ne? Widerstände sind eigentlich erstmal eine berechtigte Anzeige oder ein berechtigter Einwand, der wichtig ist. Und wenn man sich mal überlegt, wo wir herkommen, macht das auch total Sinn. Unser Gehirn ist halt nicht darauf gepolt, sich permanent zu verändern, sondern wir wollen effizient sein. Und das ergibt total Sinn, nicht permanent das Rad neu erfinden zu müssen, auch Arbeitsabläufe. Ne? Stell dir vor, du kommst ins Büro und jeder Morgen sieht komplett anders aus. Das kostet unendlich viel Energie. Deswegen sind bestimmte Routinen und Rituale total wichtig, die aufrechtzuerhalten. Und Veränderung ist erstmal ein Störfaktor. Und das ist total logisch, dass die Leute sagen, nee, danke. Mhm. Und die Frage ist, wie sie im zweiten Schritt damit umgehen.
Du hattest jetzt eben schon gesagt, der Weg geht erstmal irgendwie über die Führungskraft und die Mitarbeitenden sind dann quasi der zweite Step. Oder ist es auch so, dass mal der Weg irgendwie andersrum gegangen wird? Wie funktioniert das genau?
Ja, das geht beides. Also ich kriege in der Regel ja nicht den Auftrag von den Mitarbeitenden, es sei denn, das ist eine andere Organisationsform, aber in der Regel kommen schon die Geschäftsführung oder Leitungskräfte zu mir und beauftragen mich, weil sie eben die nötigen Befugnisse dafür haben. Aber der Anstoß kann durchaus auch ein Bottom-up sein, ne? Also von den Mitarbeitenden nach oben, ey, wir haben hier einen Bedarf oder im besten Fall entsteht das ja gemeinsam. Ne? Eine Führungskraft, ich will jetzt nicht abdriften, aber so ein modern Führungsverständnis ist ja nicht mehr die Autoritätsperson an der Spitze, die Königin oder der König. Die Person diktiert ja nicht mehr runter. Gibt's schon noch sehr, sehr oft, genau. in einem Führungsverständnis, wie ich es mir, also oder mein Führungsverständnis und so wie ich es auch in meinen Seminaren den Führungskräften versuche an die Hand zu geben, sind sie eher Servant Leadership, Coach, Mentor und so weiter, ne, dass sie tatsächlich dafür da sind, den Mitarbeitenden den Weg zu ebnen, um gut miteinander zu arbeiten. Also als Grundverständnis. Und deswegen kommt das natürlich, also die Organisation, die ich begleite, oft auch von den Mitarbeitenden. Aber ich würde mich sehr wundern, wenn eine Führungskraft noch nie was von den Themen und Problemen einer Organisation oder eines Teams mitbekommen hätte. Also das ist glaube ich, immer von beiden Seiten. Also ich meine damit, wenn ein Team zur Führungskraft sagt, du hör mal, schon mal über Wissensmanagement nachgedacht, irgendwie laufen unsere Geschäftsprozesse nicht so, wir kriegen die Informationen nicht, uns geht unendlich viel Wissen verloren. Die Führungskraft dann sagt, ach so, ist mir noch gar nicht aufgefallen, dann habe ich andere Fragen. Ja. Also deswegen glaube ich, es ist immer von beiden Seiten. Ganz,
ja. Ja, so mit Hinblick auf den demografischen Wandel ist das ja wirklich ein total spannendes Thema. Glaubst du, dass Unternehmen, die kein richtig gutes Wissensmanagement haben, eine höhere Fluktuationsrate haben, dass das dazu führen kann, dass Menschen, die dann wieder neu in ein Unternehmen reinkommen, auch dann eher die Lust verlieren, wieder dort zu arbeiten, weil sie vielleicht einfach gerade durch zum Beispiel dieses viele Remote-Arbeiten, was ja auch immer mehr kommt, nicht an dieses Wissen überhaupt irgendwie rankommen?
Ja, auf jeden Fall. Also On- und Offboarding, ne, zwei Themen auch des Wissensmanagements. Ich weiß, auch Themen aus anderen Personalbereichen. Aber natürlich, wenn ich irgendwo ankomme und ich werde überhaupt nicht eingearbeitet, ich habe keine Willkommenskultur, ich habe überhaupt keinen Arbeitsplatz, der vorbereitet ist. Ich mache das jetzt sehr drastisch, aber ich habe es tatsächlich schon erlebt, nicht mal einen Rechner. Und keine Person, bei der ich irgendwie das Gefühl habe, sie könnte was mit meiner Arbeit zu tun haben oder begrüßt mich. Ja, natürlich macht das was mit mir. Und die meisten tatsächlich Entscheidungen, wieder zu gehen, finden in den ersten Wochen statt. Ich glaube schon, dass das einen großen Einfluss hat. Und das können sich Organisationen überhaupt nicht mehr erlauben.
Das ist vor allen Dingen insofern auch nicht mehr erlauben, als dass wir einen Fachkräftemangel haben, als dass wir ein Thema damit haben, dass, ne, wenn man darauf guckt, dass immer mehr in den nächsten 10 Jahren in den Ruhestand gehen werden, da ist ja die große Frage, was passiert dann genau mit solchen Unternehmen, wo dann vielleicht die Hälfte, der drück's jetzt auch mal drastisch aus, aber die Hälfte der Mitarbeitenden wegbricht in den nächsten 10 Jahren, weil einfach die alle in Rente gehen, ne? Und wie stelle ich mich dann eigentlich als Organisation letztendlich auf?
Ja, und die Verwaltung hatte ja sogar nochmal, würde ich sagen, einen kleinen Nachteil. Die Verwaltung ist extrem alt, da gehen extrem viele Menschen in den Ruhestand. So ist auch das Thema Wissensmanagement in der Verwaltung geboren, 2014, weil sie gemerkt haben, hupsi, wir müssen unbedingt was tun. Und die Verwaltung ist ein Arbeitgeber und Arbeitgeberin, die für viele junge Menschen gar nicht mehr so attraktiv ist. Also die haben auch nochmal ein Thema mit Arbeitgeberin-Attraktivität. Und wenn die dann noch ein schlechtes Onboarding und auch ein schlechtes Offboarding haben, das ist doppelt Fail, ne, sozusagen.
Ja.
Und
Ja, ich glaube, dass das auch tatsächlich nicht, also Verwaltung auch, klar, da hat ja auch jeder vielleicht so ein bisschen sein Bild im Kopf, aber ich glaube auch tatsächlich, dass das auf viele mittelständische Unternehmen zutrifft, die vielleicht noch einen älteren Führungsstil haben, wo genau dieses Thema ist mit dem Hierarchischen. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass da genau die gleichen, sag ich mal, Probleme irgendwie herrschen. Also ich bin ja selbst in der Touristik tätig und da sehe ich das bei uns auch in den Reisebüros, dass halt auch wirklich eine Überalterung in den Reisebüros irgendwie vorhanden ist. Einfach und dass für nicht viele junge Menschen das noch attraktiv ist, ins Reisebüro reinzugehen. Und da ist dann ja auch die Frage, wie stelle ich mich da letztendlich irgendwie auf, um auch attraktiver zu sein. Da sind wir vielleicht nochmal beim nächsten Stichpunkt Wissensmanagement. Glaubst du, dass man mit einem guten Wissensmanagement die Attraktivität als Arbeitgeber steigern kann? Also so ein bisschen Stichwort Employer Branding?
Ja, auf jeden Fall. Und genau, das, ich muss das ja auch sagen, das hatten wir schon mal. Das ist ja auch mein Job. Wenn ich davon nicht überzeugt wäre, wäre ich, glaube ich, falsch. Auf jeden Fall kann man das. Allein schon, weil ich eine sehr, also wenn ich rede jetzt von dem Idealbild, ne, Wissensmanagement ist implementiert, weil ich eine Klarheit habe, ich komme in eine Organisation rein, ich weiß, wo ich welche Infos finde, ich werde gut eingearbeitet, ich weiß, was ich zu tun habe, ich weiß, mit wem ich zusammenarbeite und ich weiß, was von mir erwartet wird und ich kriege meine Informationen und ich werde auch nicht überflutet und ich habe keine Unterbrechungskultur. Bedeutet, ich teile mir nicht ein Großraumbüro mit 40 anderen Menschen, die permanent bei mir auf der Matte stehen und irgendwas möchten. Und das sind alles strukturelle Geschichten, die natürlich ein Arbeitsleben besser machen, auch eine Zusammenarbeit erleichtern, ne? Oder ich habe eine simples Ding, ich habe eine Kaffeeküche für Austausch. Oder ich habe gemeinsame, informelle, andere Möglichkeiten, mit meinen Kollegen, Kolleginnen in Kontakt zu treten. Das ist ein total unterschätztes Instrument im Wissensmanagement, weil wir viel explizites Wissen haben. Das bedeutet explizit alles, was ich aufschreiben kann und in irgendeiner Form nachlesen kann. Und implizit ist aber das, was Menschen über die Jahre sich angeeignet haben, also Erfahrung und Werte. Und die kann ich nicht aufschreiben. Und die kann ich nur weitergeben, wenn ich soziale Nähe herstelle. Also wenn ich Menschen zusammenbringe und davon profitiert eine Organisation. Und wenn mir Führungskräfte, Geschäftsführungen sagen, nee, wir streichen hier den Pausenraum, weil wir, da machen wir doch ein Büro draus und die Leute, die quatschen sowieso nur die ganze Zeit, dann platzt mir immer die Hutschnur, weil ich den Leuten dann sagen muss, ey, erstens arbeitet ihr nicht mit Maschinen zusammen und zweitens lasst die Menschen sich austauschen. Du willst doch, dass deine Prozesse oder dass eure Prozesse hier laufen, ne? Und genau das passiert, im Gegensatz übrigens zu der Annahme, dass die Menschen nur privat reden. Die meisten reden in diesen Räumen tatsächlich über die Arbeit. Und wenn sie es nicht tun, ist das auch in Ordnung und auch gut, weil Menschen bauen ja nur Kontakt übereinander auf, wenn sie sich kennenlernen. Und ich erzähle dir vielleicht informelles Wissen eher, wenn ich dich kenne und dich einschätzen kann. Das ist sehr menschlich und das wäre auch komisch, wenn wir jetzt versuchen, eine Arbeitswelt komplett zu rationalisieren.
Glaubst du, dass es für Unternehmen, die nur remote arbeiten, was ja auch mittlerweile viele junge Unternehmen irgendwie tun, eine Herausforderung ist, weil es dann zum Beispiel nicht diese Begegnungsräume wie die Kaffeemaschine oder so gibt?
Ja, es ist. Und ich glaube, da muss man einfach gute Formate schaffen, dass es diese Austauschräume nach wie vor gibt. Und in der Corona-Zeit hat man das ja gesehen, da haben viele Teams auch gelitten. Es gab auch sehr viele kreative Lösungen. Ein Team hat mittags immer zusammen Nudeln gekocht. Also nicht immer, nicht jeden Mittag Nudeln, aber ab und zu haben die zwei Nudeln gekocht, tatsächlich auch dann gegessen und haben sich informell ausgetauscht. Natürlich ersetzt das aber nicht den physischen Kontakt und das ist eine andere Nummer, weil natürlich ist es zielgerichtet. Ne? Wenn ich meinen Rechner aufklappe und hier reingucke, verhalte ich mich anders und guck vielleicht auch zweimal mehr auf die Uhr. Und wenn ich mich physisch sehe und im Vorbeilaufen mal kurz, ach übrigens, was ich noch sagen wollte, was mir eingefallen ist, da mit einer Kollegin und Kollegin ins Gespräch komme, hat das eine andere Qualität. Und ja, dann, genau, das ist eine neue Herausforderung definitiv.
Ja, und ich finde, man merkt ja auch gerade viel Gestik und Mimik, Körpersprache ist ja was man wirklich beim Rechner einfach nur, sag ich mal, bis vielleicht zur Brust irgendwie sieht oder manchmal bis zum Bauch noch nicht mal. Aber das, was irgendwie du kannst ja ganz anders den irgendwie auch die Person irgendwie wahrnehmen und man ist vielleicht auch noch mal viel abgelenkter, ne? Also wenn ich an einer Kaffeemaschine stehe, dann kann ich mich auf die Person konzentrieren und mache vielleicht nebenbei meinen Kaffee, aber wenn ich am Computer sitze, dann ploppt da vielleicht schon wieder eine E-Mail auf oder bei der anderen Ecke nochmal irgendwie eine Teams-Nachricht oder was auch immer. Das ist dann ja auch immer mit viel Ablenkung verbunden und nicht vielleicht hundertprozentige Aufmerksamkeit, die man jemand anders irgendwie geben kann.
Ja, das ist einfach auch stockiger. Also dann, das Beispiel, dass das Internet dann zwischendurch hakt und du das nicht verstehst oder du dich in einem Lunch mit 20 anderen befindest, ne, in so einer Pause, das ist auch eine andere Qualität, das ist einfach eine ganz andere Qualität.
Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf dieses Thema so Mitarbeitendenzufriedenheit eingehen, weil ich sag mal, gerade meine Hörenden, das sind durchmischt, das sind Führungskräfte, das sind Mitarbeitende. Was kann ich denn in deinen Augen als Angestellter oder auch als Führungskraft, ich glaube, das ist relativ egal, auch im Hinblick auf Wissensmanagement für mich selber tun, um auch meine Zufriedenheit zu steigern im Berufsleben?
Vorweg vielleicht noch kurz, ich glaube, dass auf jeden Fall die Strukturen gegeben sein müssen, sonst arbeiten sich Mitarbeitende oder strammeln sich Mitarbeitende da ab und das ist einfach nur frustrierend. Das heißt, ich gebe der somit auch der Führungsebene eine große Verantwortung, da bestimmte Strukturen zu schaffen, es sei denn, es eine andere Organisationsform, wo es keine Führungskraft gibt. Genau, das vielleicht schon mal als erstmal als Grundlage. Ne? Wenn ich keine Strukturen habe, dann können Mitarbeitende da echt nicht so viel tun. Und den Mitarbeitenden, ja, was würde ich denn empfehlen? So ganz basic, niedrigschwellig tatsächlich Angebote des Vernetzens zu nutzen, Netzwerktreffen und tatsächlich auch gemeinsame Mittagspausen zu machen. Und wer noch Raucher oder Raucherin ist oder es mal war, der kennt es von früher. Die Raucherpausen sind die Momente, in denen das wichtigste Wissen geteilt wird. Und ich hatte Kollegen und Kolleginnen, die haben tatsächlich sich immer einfach dazugestellt, weil sie wussten, jetzt kriege ich die wertvollen Informationen. Und das ist, glaube ich, so das Einfachste. Natürlich muss ich das die Waage halten. Ich kann jetzt nicht den ganzen Tag durch alle Räume latschen und einen Schnack halten. Also das gibt es sicherlich auch, aber genau, das ist damit nicht gemeint, sondern tatsächlich einfach sich Räume zu schaffen, um sich zu begegnen. Das ist, glaube ich, so das, ja, das Einfachste. Wobei mir jetzt vielleicht sogar Leute auch widersprechen würden, die eine 60-Stunden-Woche haben, die sagen, das ist gar nicht einfach, aber das, genau, wenn ich das nicht schaffe, glaube ich, brauche ich auch gar nicht weiterdenken. Und als zweiten Schritt kann ich für mich selber natürlich bestimmte Prozesse dokumentieren und die so ablegen und so zugänglich machen, dass sie eventuell auch Kollegen und Kolleginnen finden, wenn ich mal nicht da bin. Und ich hatte das Beispiel ja schon mal mit der Excel-Tabelle genannt. Ich mache es nochmal. Ist tatsächlich ist wahre Begebenheit. Eine Mitarbeiterin, die dafür verantwortlich war, die Auszahlung für ein Amt zu tätigen, und zwar über ein Budget in Millionenhöhe, hatte eine Excel-Tabelle. Da waren Konten drauf, wo was hinüberwiesen wird mit wichtigen Hinweisen und Vermerken und auch Ansprechpersonen. Und diese Excel-Tabelle lag unter ihrer Tastatur, ne, so schnell greifbar und gleichzeitig versteckt, sodass nicht jeder irgendwie drauf gucken kann, warum auch immer. Und diese Person hätte einfach niemals spontan ausfallen dürfen, weil dieses gesamte Amt einfach von ihr abhängig war. Keiner hätte gewusst, wo welche Auszahlungen stattfinden. Ich weiß, jetzt kritische ZuhörerInnen, da ist schon generell ein Strukturproblem. Warum hat diese Person das alleinige Wissen, Vier-Augen-Prinzip bei so einer Summe? Ja, da ist vieles andere auch noch falsch gelaufen. Aber das ist so ein Beispiel dafür, was Mitarbeitende tun können. Sie können ihre Sachen transparent notieren und tatsächlich auch mit Hinweisen, die ich gar nicht in Prozessbeschreibungen und anderen Handbüchern finden würde. Ne, wie Person, ganz konkrete Person. Ein Hinweis, ey, mir kann bei der und der Frage immer XY helfen. Geh mal dahin, zum Beispiel. Mhm. Was nicht heißt, dass ich alles aufschreibe, aber vielleicht einige wichtige.
Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es da aber auch viele Menschen gibt, denen das Angst macht. So dieses Stichwort Ersetzbarkeit, also heißt, vielleicht dokumentiere ich es ja extra nicht, damit ich nicht, also damit ich das Gefühl habe, ohne mich läuft nichts.
Ja.
Und das ist ja eigentlich schon auch das, sage ich mal, jeder im Unternehmen sollte ja irgendwo irgendwie ersetzbar sein. Und ich könnte mir aber, wie gesagt, also gerade vielleicht auch bei der älteren Generation ist das garantiert vielleicht oft irgendwie so, ne, dass da vielleicht auch einfach gewisse Ängste irgendwie vorhanden sind. Wie gehst du damit um?
Ja, da glaube ich, habe ich auch nicht die pauschale Antwort, beziehungsweise muss ich es, glaube ich, ein bisschen allgemeiner machen. Also erstmal auch da Widerstände, ne, notwendig, okay. Vielleicht eine Sache auch da wieder vorab, wenn eine Person ihr Wissen gar nicht teilen will, haben wir keine Chance. Also wenn eine Person sich querstellt, dann können wir sie nicht zwingen. Das ist einfach so. Mhm. Wenn wir versuchen, sie zu zwingen, wird nichts Sinnvolles bei rumkommen, was irgendwie für die Organisation wertvoll wäre. Prinzipiell ist ja die Frage, warum gibt es überhaupt Widerstand, Wissen zu teilen? Was ist das für eine Organisationskultur? Sind wir noch bei dem Wissen ist Macht und ich kriege Anerkennung und Wertschätzung, wenn ich mehr weiß als alle anderen? Das ist ein Thema, das braucht ein bisschen mehr als einen Workshop. Da sind wir bei einem längeren OE-Prozess, der unter dem Motto Kulturwandel fällt. Und viele Mitarbeitende oder anders viele Führungskräfte waren selber mal Fachexperten und Fachexpertinnen, die dann irgendwann in eine Führungsrolle reingerutscht sind, so bei den Organisationen, die ich zumindest begleite. Und die haben immer noch im Kopf, dass sie mehr Fachexpertise haben müssen als ihre Mitarbeitenden. Und das geht auch, wenn ich einen Zimmererbetrieb leite und ich habe zwei Mitarbeitende und ich bin Zimmerin und Meisterin, ne? Dann kann ich durchaus mehr wissen als meine Kollegen und Kolleginnen. Und jetzt stell dir aber vor, ich leite einen Bereich mit 400 Mitarbeitenden und da gibt's auch noch verschiedene Fachexpertise in den Bereichen. Wie bitte soll ich denn da die Person sein, die mehr weiß als alle anderen? Und das ist, glaube ich, ein Grundsatzthema, das mir immer wieder begegnet, dass Führungskräfte oft das Gefühl haben, sie müssten einen Wissensvorsprung haben. Und dass der Fisch stinkt ja oft vom Kopf zuerst, ne? Und wie soll ich dann meine Mitarbeitenden dazu bewegen, ihr Wissen zu teilen, wenn ich eine Führungskraft habe, die mir eigentlich immer wieder signalisiert, ich weiß mehr und das ist auch richtig so. Hm. Das ist ein Fall, dem immer wieder begegnet. Und dann gibt's halt auch einfach Mitarbeitende, die viele Jahre keine Wertschätzung erfahren haben und dann einfach sagen, nee, ich teile jetzt mein Wissen hier nicht, weil ich lasse jetzt nichts mehr hier, weil ich einfach total genervt und frustriert bin.
Ja, und ich glaube, gerade dieses Thema, ne, also das hatten wir jetzt auch zum Anfang schon, dieses Thema, was macht eigentlich eine gute Führungskraft aus? Eine gute Führungskraft sollte eigentlich den Weg ebnen, damit das Team irgendwie gut arbeiten kann und, sag ich mal, vielleicht Barrieren aus dem Weg räumen, wo dann natürlich auch dieses Wissensmanagement dazu gehört, muss aber nicht unbedingt irgendwie fachlich da drin sein, weil dafür gibt es ja im Grunde genommen dann auch wirklich das Team und jeden einzelnen Experten oder Expertin. Was würdest du, also ich finde, was nochmal wirklich deutlich geworden ist, ist halt so dieses Thema auch eine Eigenverantwortung, ne? Das hast du ja auch zu Beginn gesagt, dass das einfach super wichtig ist, dass jeder sich vielleicht mal selber fragt und reflektiert, okay, was tue ich eigentlich dafür, damit halt möglichst viel Wissen in dem Unternehmen transparent zur Verfügung steht und so, dass auch alle wirklich gut arbeiten können. Hast du noch abschließend für die Hörenden vielleicht irgendwie einen Tipp, einen Ratschlag, was du Führungskräften oder auch Mitarbeitenden mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, das Wissensmanagement tatsächlich sich manchmal größer und komplizierter anhört und viele Organisationen schon viele Sachen anwenden, ohne es zu wissen. Und es sich lohnt, einmal zu checken, machen wir das Richtige? Und das ist vielleicht einmal ein bisschen Aufwand, aber lohnt sich hinten raus total, weil es Kosten und Mühen einfach einspart, wenn ich das einmal ordentlich mache. Und man kann auch mit kleinen Sachen anfangen. Wissensmanagement heißt nicht immer, ich muss das Rundum-Sorglos-Paket buchen. Ich kann auch mit kleinen Schritten beginnen. Und wie gesagt, viele Schritte sind oft schon da und dann gilt es, die nochmal zu justieren und einfach fein zu schleifen.
Hast du da nochmal ganz abschließend so ein kleines Beispiel, wo ich jetzt vielleicht in meinem Alltag mit anfangen kann für so einen mini kleinen ersten Schritt?
Naja, ich hatte eben ja schon erwähnt, diese gemeinsames Lunch. Das ist, glaube ich, so das, was man am schnellsten implementieren kann. Und Kaffee-Ecken, gut, kann man jetzt, wenn man keine Räume hat, nicht so schnell implementieren. Und tatsächlich vielleicht mal zu schauen, wie so Daten, also wie die gemeinsame Ablagestruktur aussieht. Mhm. Das gehört auch mit zum Wissensmanagement. Das ist jetzt nicht ganz so schnell gemacht, aber man kann, wenn man da vielleicht schon mal sensibilisiert ist, schon mal anfangen, Dokumente gemeinsam abzulegen, vielleicht sogar mit SharePoint zu arbeiten, also nicht parallel quasi ein Dokument 20 Mal auf dem Desktop liegen zu haben. Also solche Sachen einfach mal zu checken. Wie ist unser gemeinsames Arbeiten? Sind wir da im Flow oder suchen wir den ganzen Tag Sachen, sprechen wir den ganzen Tag 20 Mal die gleichen Dinge ab?
Nicht alles auf dem Desktop ableben. Habe ich früher auch gemacht.
Unbedingt, ja, genau. Das ist vielleicht, ja, gut, dass du es nochmal hervorhebst. Nicht, eigentlich gar nichts. Aber gar
bitte
nichts
nicht auf dem Desktop ableben, genau. Ja. Sehr schön. Jana, ich finde das Thema wirklich total spannend und ich bin auch schon die ganze Zeit am Überlegen, wo kann ich noch bei mir irgendwie nachjustieren und wie kann ich auch, sage ich mal, Wissen irgendwie in meinem Team auch nochmal besser teilen. Ich finde, du hast da einen ganz, ganz schönen Einblick gegeben. Liegt dir abschließend noch irgendwas auf dem Herzen, was du teilen möchtest?
Ganz sicher, wenn wir gleich unser Gespräch beenden, aber jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Nee.
Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich werde auf jeden Fall deine Webseite in den Shownotes verlinken. Falls jetzt der oder die eine oder andere zuhört und sagt, oh wow, ich glaube, mit dem Thema Wissensmanagement habe ich mich noch so gar nicht beschäftigt, wäre aber dringend möglich und vielleicht einen Aha-Moment hatte und gesagt hat, ah, das könnte das sein, warum es bei uns im Unternehmen oder auch in der Organisation nicht so ganz rumläuft, dann sehr gerne Kontakt mit dir aufnehmen. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist und dass du dieses Thema mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf den weiteren Austausch mit dir.
Ich mich auch. Danke.
Dir gefällt, was du hörst? Dann teile Work, Life, Power mit deinen Freunden und Freundinnen und Kollegen und Kolleginnen. Abonniere jetzt meinen Podcast und unterstütze mich mit einer Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Gemeinsam gestalten wir dein Arbeitsleben neu.